Letzte Woche haben wir Erntedank gefeiert und dafür gedankt, dass Gott für uns sorgt. Und das war für mich ein Anlass, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir das mal nicht so erleben, dass das so selbstverständlich funktioniert, der Rhythmus von Saat und Ernte, dass wir ja wie selbstverständlich die Dinge haben, die wir zum alltäglichen Leben brauchen. Was wird denn sein? Werden wir das so selbstverständlich und überzeugt, vertrauensvoll immer noch sagen, Gott sorgt für uns, wenn Ausnahmesituationen kommen, sei es jetzt vielleicht auch durch Klimawandel, dass manche Dinge nicht mehr so selbstverständlich sind in unseren Breitengraden oder dass, wie manche Landwirtschaftsforscher, Ernährungsforscher sagen, ja, dieser Planet kann sowieso nicht noch mehr Weltbevölkerung versorgen. Die Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht, es wird zu knapp. Was passiert, wenn solche Ausnahmesituationen auftreten? Sagen wir dann noch vertrauensvoll, Gott sorgt für uns. Wenn vielleicht auch Wüstenzeiten kommen, von denen Burkhard Borkenhaben eben in der Einleitung gesprochen hat. Und das betrifft ja nicht nur unser alltägliches Brot, was wir brauchen, was wir zu uns nehmen, sondern es kann ja auch andere Situationen im Leben geben, wo wir uns nicht versorgt fühlen. Im Leben gibt es ja Ausnahmesituationen, in denen der normale Ablauf gestört ist, in denen wir dann auch entdecken, wie wertvoll das ja Selbstverständliche die Routine ist, in denen wir aber vielleicht dann auch, hoffentlich auch, neu entdecken, wie abhängig wir von Gott sind. Dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass wir die Dinge zur Verfügung haben, die wir brauchen. Und vielleicht ist nur noch ein oberflächlicher Satz ist, Gott sorgt für uns. Ausnahmesituation. Von einer Ausnahmesituation und Wüstenzeit berichtet uns auch das Alte Testament. Ich kam eben dann durch diesen Gedanken von Erntedank her darauf. Was ist denn, wenn Gott in Ausnahmesituationen führt, wenn er mal nicht direkt versorgt? Und das erlebt das Volk Israel im zweiten Buch Mose im Kapitel 16. Da geht es um die Wanderung durch die Wüste. Ägypten lag hinter ihnen. Fluchtartig hatten sie die Sklavenarbeit, aber auch ihre Häuser hinter sich gelassen. Mittlerweile waren sie 6 Wochen lang obdachlos in der Wüste unterwegs. Immer auf der Suche nach Wasser und etwas Essbarem. In der Oase Elim hatten sie noch rasten können und ja, sich erholt. Nun liegt auch diese hinter ihnen und die Vorräte sind aufgebraucht. Und das klingt in 2. Mose 16 so. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da murrte die ganze Gemeinde. Unzufriedenheit macht sich breit. Hier in der Wüste war es nun auch für den Letzten kein Geheimnis mehr. In der Wüste kann man sich nicht auf die anstehende Ernte oder auf eine gut funktionierende Infrastruktur verlassen. Hier sind sie in einer Ausnahmesituation, in einer Herausforderung, wie sie vorher so nicht gekannt hatten. Sklavenarbeit war auch eine Herausforderung, aber es gab etwas Bestimmtes, Regelmäßiges, worauf sie sich verlassen konnten. Und das hier war ihnen gänzlich unbekannt. Ich weiß nicht, ob das euch bekannt ist, dass der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt, wir als Christen sind genauso in einer Ausnahmesituation. Wir sind genauso wie das Volk Israel eigentlich durch die Wüste unterwegs. Jeder einzelne Christ ist in seinem Leben eigentlich in der Wüste unterwegs, so lange, bis wir in der ewigen Heimat im Himmel ankommen. Ich frage euch mal, wusstet ihr, worauf ihr euch einlasst, als ihr Christ geworden seid? Wusstest du, dass es eine Wüstenwanderung wird und kein Honigschlecken, kein Ponyhof, das Christsein? Könnt ihr vergleichen im Hebräerbrief Kapitel 4 und Kapitel 12. Im Glauben geht's also gar nicht zuerst darum, ob ich mich wohlfühle, sondern es geht darum, den Glauben als Herausforderung anzunehmen, so wie damals Israel den Weg durch die Wüste als eine Herausforderung angenommen hat. Und in dieser Herausforderung merken sie, Gott mutet zu, Gott teilt zu und Gott wendet sich mir persönlich zu. Also erstens, Gott mutet zu. Gott mutet dem Volk Israel lange Durststrecken und Verzicht zu. Solche Ausnahmesituationen fordern den Glauben heraus. Wir machen uns auf eine lange Strecke, müssen uns auf eine lange Strecke gefasst machen. Können es die Gläubigen der Gemeinde Israel wagen, in dieser Situation auf Gott zu vertrauen? Darum geht's auf diesem Weg. Ja, klar, als sie aufgebrochen sind, war das erstrebenswert, frei zu werden von der Zwangsarbeit im Pharaonenreich. Das war ein verlockendes Ziel. Und schließlich eine neue Heimat zu finden in einem Land, wo Milch und Honig fließen, da möchte man gern mitgehen. Aber was dazwischen liegt, der beschwerliche, entbehrungsreiche Marsch durch die Wüste, das ist schon ein ziemlich hoher Preis. Wagen wir das, uns auf einen solchen Weg zu machen, sichere Positionen zu verlassen? Wagen wir es, nach vielen Jahren der Erfahrung als Christen, Fragen an die Bibel zu stellen, die wir vielleicht bisher ausgespart haben? Wagen wir es, Schritte ins Ungewisse zu gehen? Vielleicht in Bereiche hinein, in denen wir uns noch unsicher fühlen, weil wir nicht im Voraus schon die Antwort kennen. Ich habe genauso eine Wüstenzeit erlebt, da wo ich sie nicht erwartet hätte. Nämlich als ich in Eversbach Theologie studiert habe. Da habe ich gedacht, das ist das, wo ich sozusagen aus dem Vollen schöpfen werde. Das ist eine wunderbare, gute Zeit. Und ich habe erlebt, das wurde für mich zur Wüstenzeit. Denn ich musste es wagen, dass mir Gott erst die Antworten, die ich dachte, die ich schon hätte, wieder neu schenken muss. Geliebte Stützen meines Glaubens brachen weg. Bibeltexte wurden mir fremd. Und ich hatte den Eindruck, ich muss diese Stelle, ganze Bücher nochmal anders einordnen, anders verstehen, oder ich verstand sie gar nicht mehr. Und manchmal war ich kurz davor, das Vertrauen in die Bibel zu verlieren. Und so musste ich davon leben, dass Gott mir Glaubenskraft schenkt, immer nur für den nächsten Tag. Glaubenskraft, die für einen Tag reichte, um dabei zu bleiben. Und da war ich froh, dass ich nicht allein unterwegs war, sondern dass es auch eine Gemeinschaft war. Keine Gemeinde, aber eine Gemeinschaft von Studierenden, in der man sich gegenseitig in diesen Fragen gestützt hat. In der ich mich gestützt fühlte. Die wandernde Gemeinde in der Wüste, das Volk Israel, das ist befreit von dem Selbstbetrug in Ägypten, als ob sie da eine gute Sicherheit gehabt hätten. Wir sind als Christen befreit von dem Selbstbetrug, dass es Scheinsicherheiten in dieser Welt gibt. Vielleicht müssen wir uns aber auch manchmal von der Scheinsicherheit im Umgang mit Gottes Wort befreien. Gottes Wort spricht ja zu uns. Es hat uns im Griff und nicht wir. Nicht umgekehrt. Auch wir Pastoren, wir Theologen haben die Bibel nicht im Griff, sondern ich werde immer wieder neu herausgefordert von seinem Wort. Und die Gemeinde damals und heute soll auf dem Weg ins gelobte Land beziehungsweise in die himmlische Heimat frei von äußeren Sicherheiten werden. Doch wenn wir ehrlich sind, sichern wir uns doch immer wieder ab. Wir haben es uns in dieser Welt doch ganz schön häuslich eingerichtet, auch als Gemeinde haben wir uns es häuslich eingerichtet. Und so vertrauen wir doch in der Regel häufiger auf das Vorhandene, was wir auch in der Hand haben, als auf Gottes Ruf. Auf Gottes Ruf, der uns ja etwas wagen lässt. Wie sonst käme es zu lautem Klagen, zu Unverständnis, wenn Gott uns schließlich doch mal Verzicht zumutet. Wenn er uns zu einem Glaubenswagnis herausfordert. Woher sonst die Nervosität, wenn die ganz weltlichen Sicherheiten fraglich werden? Und deshalb, glaube ich, gilt die These, aus Glauben zu leben, ist immer eine Zumutung. Gott mutet zu. Aus Glauben zu leben ist immer eine Zumutung. Und dazu brauche ich ein Ja. Wenn wir dazu ein Ja haben, dann setzen wir für Menschen, die noch nicht glauben, ein Zeichen, dass wir nämlich durch den Glauben mit Unsicherheiten umgehen können oder umgehen lernen wollen. Anstatt davon auszugehen, dass uns als Glaubende jede Zumutung ja durch einen fürsorglichen Gott erspart bliebe. Der Weg des Volkes Israel und der Vergleich im Hebräerbrief mit der Gemeinde zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Glaube ist eine Zumutung. Auch Jesus sagt das ja, wenn wir ihm nachfolgen wollen, in Matthäus 16, Vers 24, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Das ist eine Zumutung. Wer glaubt, nimmt diese Zumutung an, auf etwas zu warten, das noch keiner gesehen hat. Das kann uns Schwierigkeiten einbringen, manchmal vielleicht auch großes Kopfzerbrechen, vielleicht quälende Zweifel und für manche Christen handfeste Nachteile. Und dann könnte es eben vielleicht auch mal uns so überkommen, wir könnten das auch so empfinden. Und es könnte so gehen, dass wir sagen, ich bin unzufrieden. Da murrte die ganze Gemeinde. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben. Nach dem Motto, ach, wären wir doch bloß nicht angetreten. Warum habe ich mich auf diesen Glauben eingelassen? Aber ohne Wüstenwanderung keine neue Heimat. Freiheit, von der Burkhard auch gesprochen hat, die er, ja, für die er so dankbar ist, im Unterschied zu dem engen Korsett vielleicht im Iran oder auch Dinge, die wir uns, wo wir uns selber ein Korsett anlegen. Freiheit gibt es nicht ohne Strapazen, ohne Entbehrungen. Freiheit muss immer wieder neu erkämpft werden. Und wer das Gefängnis eines vorgegebenen Regelkataloges verlässt, der muss täglich Entscheidungen treffen. Im Für und Wider, im Vertrauen auf Gott Schritte wagen. Ohne zu wissen, mache ich jetzt in jedem Fall das Richtige. Ein Leben in Freiheit ist also nicht unbedingt einfacher. Aber wir geben damit dem freien Lebensatem Gottes Raum. Und ein solches Leben ist auch nicht langweilig. Vielleicht haben wir uns ja auch deshalb darauf eingelassen, auf den Weg mit Jesus, weil wir uns davon etwas versprochen haben, dass es auch ein spannender Weg wird, auf dem man nicht schon vorher weiß, was kommt. Aber vielleicht erleben wir es eben auf dem Weg, boah, ich habe mich mehr auf das Greifbare verlassen, auf das, was ich fest im Griff habe, als auf Gottes Zusage. Und dann können eben solche Ausnahmesituationen wie Krankheit, Schmerz oder Verlust eines geliebten Menschen uns auch zornig machen, wütend. Da murrte die ganze Gemeinde. Und wer durch eine Enttäuschung vom Zorn überwältigt ist, der verliert dann auch das Maß für das Vergangene. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fleischtöpfe in Ägypten so reichlich gefüllt waren, dass das wirklich so toll war. Aber wenn ich enttäuscht bin, dann wird das auf einmal alles größer. Male ich mir das schöner aus, als es war. Ging es uns ohne Gott tatsächlich so viel besser? Aber diese Widersprüche werden dann ausgeblendet und ja, man sucht einen Schuldigen. Mose und Aaron sind jetzt die Schuldigen. Man sucht vielleicht einen Sündenbock oder auch zwei. Menschen, die uns im Glauben begleitet haben, die uns vielleicht Vorbilder waren, die vorangegangen sind, die klagen wir vielleicht dann jetzt an, weil auch sie die Wegstrecke nicht bis zum Schluss überblickt haben. Ja, tatsächlich, Mose und Aaron wussten tatsächlich auch nicht, was auf die Gemeinde in Israel zukam. Und doch, sie haben viel riskiert. Sie nehmen ja die Strapazen der Wüstenwanderung mit auf sich. Mose und Aaron haben sich vor dem Volk riskiert, weil sie glaubten. Und sie glauben auch jetzt noch. dass Gott sie weiterführt, auch wenn sie den Blick in die Zukunft nicht tun können. Sie wollen weiter auf seine Stimme hören, in die Situation hinein, in der sie jetzt gerade sind. Es gibt nichts zu essen und die Masse sucht einen Schuldigen, einen Sündenbock. Und in diese Situation hinein richten sie sich wieder mit einem Wort Gottes an die Gemeinde. Ganz schön riskant. Denn auch dieses Wort erfordert wieder erneut Vertrauen. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben. Und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Es gehört wieder Vertrauen dazu. Es ist wieder eine Wegstrecke, die ja man nochmal aushalten muss, denn es muss erstmal Abend werden und auch wieder Morgen. Mose nimmt diese Zumutung an und er vertraut gegen alle bitteren Tatsachen. Mose nimmt Gott ernster als alles um ihn herum. Und das wünsche ich uns, dass wir solche Menschen um uns haben, die stellvertretend für uns glauben, wenn wir vielleicht nur noch verletzende Worte für andere übrig haben. Wenn wir enttäuscht und ängstlich jedes Vertrauen über Bord geworfen haben. Gott schenke uns dann in der Gemeinde Menschen, die trotzdem und für uns glauben. Ja, wer ohne Sicherung mit Gott unterwegs ist, der erlebt Gott Mute zu, aber er erlebt dann auch, Gott teilt zu. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Ist doch eigentlich erstaunlich, oder, dass Gott so reagiert, dass er dieses mangelnde Vertrauen auch noch belohnt. Besonders großen Glauben hat die Gemeinde in der Wüste da nicht bewiesen. Also alles, was sie da gesagt haben, kann man eigentlich nur als Unglauben einstufen. Würde Gott also uns nach unserer Treue zumessen, uns nach unserer Treue und unserem Zutrauen abmessen, was uns zusteht, ich glaube, dann sähe es schlecht um uns aus. Gott könnte ja diesen Unglauben eher strafen und wir dürften nichts einwenden. Aber das ist das Großartige an unserem Gott. Bei ihm kommt es nicht auf den großen Glauben an. Gott liebt uns, seine Kinder, so sehr, dass er sogar ihr Meckern noch als Beten, Bitten versteht. Sicher sollten wir uns jetzt darauf nicht ausruhen und damit Gott provozieren. Und doch kann uns diese Entdeckung ein Stückchen beruhigen. Wir dürfen ruhig werden, auch über unserem Unglauben, auch über unseren Mangel an Zutrauen. Denn wir entdecken, auf mich kommt es bei der ganzen Sache doch gar nicht an. Ganz allein auf Gott kommt es an. Er führt durch die Wüste, nicht wir. Er will sich den widrigen Umständen des Lebens, in diesen widrigen Umständen des Lebens, als der Herr des Lebens, auch in unserem Leben erweisen und durchsetzen. Und er ist es auch, der uns allein aus Gnaden zu Menschen macht, die glauben. Nicht wir bringen Glaubenskraft auf, wodurch wir dann vielleicht ja dieses Manna in der Wüste, dieses Durchtragen erleben, sondern wir erleben es mitten im Zweifel. Das Erstaunliche ist, dass Gott ja die Gemeinde voranbringt oder seinen Plan, seinen Heilsplan in dieser Weltgeschichte voranbringt, dass er den verwirklicht mit solchen, die mürrisch und unzufrieden und ungläubig sind. Man könnte sagen, die Gemeinde besteht aus lauter Ungläubigen. Bonhoeffer hat gesagt, die Gemeinde besteht aus lauter Sündern. Nur im Glauben dürfen wir es wagen, von Heiligen zu sprechen. Nicht, wenn wir uns auf uns selber schauen. Ein Kabarettist hat mal das so formuliert, indem er auf Gott und dann auf sich geschaut hat: Naja, ich glaube wohl auf Gott, ich glaube wohl an Gott, aber ich fürchte, Gott glaubt nicht an mich. Aber das ist doch gerade das Umwerfende. Gott glaubt an mich, er glaubt an seine Gemeinde. Und das meine ich in dem Sinne, wie wir es zu unseren Kindern sagen, ich glaube an dich. Und damit ja sagen, ich traue dir etwas zu. Ich stehe zu dir, auch wenn du dir das nicht zutraust. Ich bin auf deiner Seite. So glaubt Gott an uns. So ist Gott uns treu. Und so erlebt Israel das Wunder. Gott teilt ihnen zu, was sie brauchen. Und das, was hier beschrieben wird, das erinnert an einen Vorgang, einen ganz natürlichen Vorgang, so wie er heute noch auf der Sinai-Halbinsel vorkommt und wodurch man das vielleicht sich ein bisschen vorstellen kann, was die da vorgefunden haben. Ein natürlicher Vorgang, den es dort immer noch gibt, durch den Stich von Schildläusen tropft eine süßliche Flüssigkeit aus der Tamariske auf den Boden. Und über Nacht, deshalb mussten sie halt die Nacht über warten, trocknet es und wird hart, sodass es am Morgen früh aufgesammelt werden kann. Das ist dann so ein bisschen glänzend, sieht dann nicht mehr so blass schimmerig aus wie hier, sondern wird ein bisschen gelblich wie Harz oder wie Koriandersamen, steht in 4. Buch Mose. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das ausgesehen hat. Doch der Versuch, das Wunder damit zu erklären, mit der Schildlaus und der Tamariske, das greift wahrscheinlich dennoch zu kurz. Auch wenn man dadurch ein Bild vor Augen hat. Aber die Menge von solchem Honigtau, so nennt man das auch, das reicht gewöhnlich nur, um Insekten zu versorgen in der Wüste. Aber Gott hat ein ganzes Volk damit versorgt. Die Israeliten jedenfalls wissen sich diesen feinen, wie Schnee knisternden, reifartigen Bodenbelag nicht zu deuten und fragen verwundert, was ist das? Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu, das heißt übersetzt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war, Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Und so nennen sie das Brot vom Himmel Manna, nach einem kanaanäischen Dialekt wahrscheinlich für diese Frage, Mann, hu, was ist das? Sie mussten das erstmal entdecken, wie Gott für sie sorgt. In einem, ja, wie manche meinen, vielleicht eher natürlichen Vorgang oder eben auch in diesem Wunder. Sie mussten erstmal entdecken, Gott ist da und versorgt uns. Und damit nicht genug, dass Gott durch ein Wunder in dieses Volk in der unliebsamen Wüste erhält. Gott wacht auch darüber, dass wirklich jeder nur so viel hat, wie er für die Familie braucht. Mose fährt fort. Das ist aber, was der Herr geboten hat, an jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Also irgendwie wollte Gott vielleicht so ein bisschen vorsorgen, die sind mürrisch, die sind unzufrieden, nicht, dass die jetzt alles zusammenraffen und irgendjemand leer ausgeht. Und dann machen sie das auch so und die Israeliten taten's und sammelten einer viel, der andere wenig. Aber dann kommt die Überraschung, als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Gott hat Humor. Ob jemand nun jetzt den 3,5-Liter-Krug da ganz voll, übervoll, nur 3/4 voll gesammelt hat, spielt keine Rolle. Jeder hat so viel, wie er zum Essen braucht. Bei Wundern kommt es also gar nicht darauf an, dass sie spektakulär sind, sondern es kommt darauf an, dass sie mich verändern, dass sie mein Leben verändern, dass ich entdecke, dahinter steckt Gott. Entdecken wir das denn in diesen kleinen täglichen Wundern, die wir erleben, wo wir uns vielleicht gar nicht so in der Wüste wie in der Wüste vorkommen, mit denen uns Gott aber doch täglich beweist, wie sehr er uns liebt? Entdecken wir das? Es ist doch ein tägliches Wunder, wenn wir gesund aufwachen. Und es ist ein Wunder, wenn wir genug zu essen haben, in Anbetracht der Weltbevölkerung. Gott gibt zur rechten Zeit das Nötige. Gott lässt uns nicht im Stich. Und ich glaube, das gilt eben auch für Ausnahmesituationen, wenn wir nicht gesund aufwachen, sondern wir wissen, mich hat eine schlimme Krankheit im Griff. Auch dann gilt, Gott lässt uns nicht im Stich. Auch dann noch versorgt uns Gott. Vielleicht mit guten Worten, oder wünschen lieber Menschen, die uns begleiten. Vielleicht mit einem Wort Gottes, einem Lied, das uns innerlich begleitet. Gott sorgt immer für uns. Es kommt darauf an, dass wir es entdecken. Gott sorgt immer für uns. Das ist natürlich kein nachprüfbarer Satz, wie ein physikalisches Gesetz jederzeit nachprüfbar ist. Sondern es ist ein Satz des gläubigen Vertrauens. Gott sorgt für mich. Ein Satz, der Gott traut, auch wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. Und in diesem Zutrauen zu Gott, trotz äußerer Umstände, weiß der Glaube, dass Gott nicht nur mechanisch Rationen zuteilt, sondern dahinter steckt mehr. Dahinter steckt ein persönlicher Gott, der sich mir persönlich zuwendet. Und der sagt, ihr sollt satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Darum geht's bei diesem Wunder. Nicht die Abenteurer sind schuld, dass Israel sich in diesem Engpass in der Wüste befindet, sondern Gott selbst übernimmt hier die Verantwortung für die Situation, in der die Gemeinde geraten ist. Er war es doch, der sich seinem Volk zugewandt hat und der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und deshalb ist es eben nicht nur ein glücklicher Zufall, dass die erschöpften Wachteln während ihrem langen Zug nach Süden wie tot vom Himmel fallen und man sie einfach mit Händen aufsammeln kann, sondern es ist Gottes Eingreifen. Wie viel in letzter Minute noch geglückte Situationen haben wir erlebt? Und wie oft haben wir darin Gottes eingreifende Hand gespürt oder erkannt? Wie oft haben wir es vielleicht nicht gemerkt, Gottes unsichtbare Hand, die dabei im Spiel war? Ich denke bei mir persönlich daran, bei Autounfällen, die ich immer wieder mal erlebt habe, in die ich vielleicht durch die Schuld anderer oder auch durch eigene verwickelt war. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren auf der Kreuzung auf der Weiherstraße, bei dem sowohl ich als auch alle anderen Beteiligten mit einem Blechschaden davongekommen sind, obwohl 3 Fahrzeuge beteiligt waren und noch ganz viele drumherum. Oder ganz banal, als ich aufmerksame Beifahrer hatte, die, als ich vergaß, die Handbremse anzuziehen, bevor ich aus dem Auto stieg, beherzt zugegriffen haben, damit der Wagen nicht wegrollt. Ich könnte das so fortsetzen. Gottes unsichtbare Hand, die ich in der Situation vielleicht gar nicht immer so entdeckt und gespürt habe, aber die da war. Wo hast du Gottes Fürsorge erlebt, als du nicht damit gerechnet hast? Bist du dir im Rückblick bewusst, wo Gott dich bewahrt hat? Bei Israel geht Gott auf Nummer sicher, dass sie seine rettende Hand nicht vergessen. Das Gemecker hat er noch im Ohr. Und deshalb spricht Mose noch zusätzlich zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Tag. Aber sie gehorchten Mose nicht. Also da wollten sie nochmal selber wieder vorsorgen. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Mose wurde zornig auf sie. Aber sie sammelten alle Morgen so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Also alles, was sie aufgesammelt haben, reicht nur für einen Tag. Sie können es nicht lassen, wollen selber vorsorgen. Das nützt ihnen nichts. Das nützt ihnen nichts, die eigene Vorsorge, aber Gott bleibt trotzdem dabei und greift immer wieder ein und versorgt sie. Wir müssen damit jetzt nicht gegen eine gute Vorratswirtschaft wettern, als ob wir das nicht bräuchten. Das ist, glaube ich, nicht die Botschaft aus diesem Text. Da bräuchte man ja nur Josef in Ägypten anführen, der Getreidekornspeicher angelegt hat. Nein, die Botschaft, die dahinter steckt, ist doch ganz gleich, wie voll die Getreidesilos sind. Es kommt darauf an, weiß ich mich abhängig von Gott? Und glauben kann ich eben nicht auf Vorrat. Glauben kann ich nicht auf Vorrat. Vertrauen muss ich jeden Tag neu lernen. Vertrauen möchte ich jeden Tag neu lernen. Auch Jesus sagt, sorgt euch nicht um das Morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Dieses Vertrauen will ich mir jeden Tag neu von Jesus schenken lassen. Und deshalb dürfen wir auch als Gemeinde ganz ruhig werden oder als Mitarbeiter oder als Leitung. Ganz ruhig werden über allem, wofür wir verantwortlich sind. über allem, wovon wir glauben, dass es ohne uns nicht gut ausgeht. Im Vertrauen auf Jesus will ich loslassen, anstatt zu sammeln. Im Vertrauen auf Jesus will ich lernen, es ihm zu überlassen, ob etwas gelingt, ohne es zu überprüfen. Ob die Gemeinde morgen das hat, was sie braucht, das habe ich nicht in der Hand. Wir sind unterwegs in der Wüste und werden in Situationen geführt, wo Gott zumutet. Und dann möchte ich das Vertrauen haben, dass Gott auch zuteilt. Dass Gott uns das gibt, was wir heute brauchen. Und deshalb will ich das heute ernst nehmen, danach fragen, was ist heute für die Gemeinde dran? Was braucht sie, um einen Tag im Glauben weiter vorwärts zu gehen? Das heißt für mich, ich will das hier und heute, das, wie wir jetzt als Gemeinde aufgestellt sind, nicht überspringen und nicht in die Zukunft blicken und ahnen, was noch kommt. Sondern stattdessen will ich Antworten suchen auf Fragen, die sich uns heute stellen. Und das kann ich wagen, weil ich darauf vertraue, Gott gibt uns schon alles, um diese Bedürfnisse zu versorgen. Und das gilt auch für morgen. Denn anstatt auf meine Planungen zu vertrauen, geht es Gott darum, dass ich erkenne, ja vielleicht auch, dass wir als Gemeinde erkennen. Er ist der Herr und unser Gott, wenn er uns etwas zumutet. Er ist der Herr und unser Gott, wenn er uns das Notwendige zuteilt. Er ist der Herr und unser Gott, weil er sich uns, mir persönlich zuwendet. Amen.